Doppelacht, Bundesliga, internationaler Fußball, Gossip. Wir ordnen die Woche mit euch ein. Servus, moin, moin. Gute, herzlich willkommen beim Fußball-Podcast eures Vertrauens. Wir sind zurück in der Zentrale, sitzen uns gegenüber und das heißt auch bei mir, the one and only, der wunderbare LS. Herzlich willkommen in der Zentrale.
Ja, hatten wir lange nicht mehr. Die letzten zwei Aufnahmen waren digital.
Stimmt. Ungewohnte Situation. Wir hatten schon fast eingependelt aufs Digitale. Ja. Wobei ich zugeben muss, so finde ich es immer schöner.
Ja, ich finde es auch schöner. Aber ich muss sagen, ich hätte mir auch schon vorstellen können, länger in Südafrika in Kapstadt bleiben zu können.
Das kann ich mir wiederum auch relativ gut vorstellen.
Musst du nächstes Jahr mitkommen. 4 Wochen Januar in Kapstadt.
Ah, 4 Wochen?
Ja.
Exkursion Doppelacht, oder?
Ja.
Ja, vielleicht ist das eine Option. Wenn das Wetter hier nächstes Jahr wieder so ist, wie der Januar war, dann denke ich nochmal drüber nach. Es ist auf jeden Fall nicht ganz so abwegig.
Da komme ich gleich rein mit ein paar Kuriositäten thematisch zu meinem Urlaub, nämlich vom Afrika Cup.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Ja.
Da erreichst du mich jetzt mit Themen.
Hast du mitbekommen, dass Ghana rausgeflogen ist? In der Vorrunde?
Nein.
Die sind rausgeflogen und ich glaube sogar als letzter, nee, als dritter mit 2 Punkten, 5-6 Toren, minus 1 Tordifferenz. 2 Spiele unentschieden, 1 verloren. In der Gruppe ist Kap Verde Erster geworden, Zweiter und Mosambik Vierter. Naja, jedenfalls nach dem letzten dritten Spiel hat Kudus so kurz nach dem Spiel ein Interview gegeben und Pressekonferenz war auch ziemlich kurz. Darum waren die Medienmenschen aus Ghana ein bisschen erbost und haben einfach die Abfahrt vom Bus blockiert für den Spielern.
Das klingt irgendwie so richtig passend für dieses Turnier und für Abläufe und Organisationen, die da stattfinden. Ich muss aber zugeben, habe ich nicht mitbekommen.
Ja. Und noch eine witzige Geschichte, Elfenbeinküste war in der Gruppe mit Nigeria und Äquatorial Guinea, die Erster geworden sind, wo ein Spieler, der eigentlich im Verein Rechtsverteidiger ist, Stürmer spielt und irgendwie schon 4-5 Tore gemacht hat, völlig verrückt.
Das ist einfach fußballerisch eine andere Welt, das muss man so sagen.
Sind Dritter geworden mit minus 3 Toren und 3 Punkten und sind im Achtelfinale.
Also sind die doch noch, das habe ich nur mitbekommen. Dass Elfenbeinküste der Gastgeber ist, dass sie in der Gruppe Dritter geworden sind, dass sie irgendwie auf Namibia hoffen mussten, zwischendurch aber schon mal den Trainer rausgeschmissen hatten, vorsorglich.
Ja.
Und jetzt doch im Achtelfinale sind.
Genau. Ja. Und spielen morgen gegen den Senegal und fliegen dann da wahrscheinlich raus.
Mutmaßlich ja, wenn man bedenkt, so wie das Turnier bis jetzt gelaufen ist, sind sie nicht der Favorit in dem Spiel.
Ja. Und ich habe mich in Südafrika in Kapstadt auch mit ein paar Oberfahrern unterhalten, über Fußball natürlich. Ich habe einen Chelsea-Fan getroffen. Ne?
Guter Mann, sehr guter Mann.
Aber auch einen Dortmund-Fan, ne?
Auch okay.
Auch ein guter Mann. Und dann habe ich auch gefragt, so, ja, was ist denn mit der südafrikanischen Fußball-Nationalmannschaft? Ja, nö, mögen wir nicht so, das ist vollkommen egal. Aber die sind auch weitergekommen in der Gruppe und spielen übermorgen gegen Marokko und fliegen gegen Marokko wahrscheinlich raus. Das so zum Afrika. Und da waren jetzt schon im Achtelfinale gestern 2 Spiele. Hat Angola 3-0 gegen Namibia gewonnen. Nigeria, so halber Favorit, 2-0 gegen Kamerun. Ist schon mal eine Hausnummer. Und gerade spielt Äquatorial Guinea gegen Guinea. Steht nach 19 Minuten 0-0.
Oh, das hätte bestimmt wieder so ein ganz dubioses, kurioses Elfmeterschießen mit Voodoo-Puppen und irgendwelchen Heilern. Aber wir möchten da niemandem was unterstellen. Aber sehr, sehr spannender Einblick, jetzt gerade wo du in Afrika warst. Ich hätte nicht gewusst, dass Südafrika mitspielt. Ich finde die Einstellung der Südafrikaner aber gut, dass ihnen die Nationalmannschaft völlig egal ist. Da kann ich sehr gut mit relaten.
Ja.
Also fühle ich mich direkt angesprochen.
Ja. Und jetzt möchte ich auch noch zu meinem Lieblingsthema kommen.
Ich auch. Also zu deinem Lieblingsthema möchte ich jetzt auch kommen. Dafür bin ich heiß.
KSC 4-3 verloren hat, gewonnen hat.
Gewonnen. Sorry. Echt. Ja. Matanovic, du geile Sau. 13 Jahre San Pauli für den Hattrick. Wirklich. Wirklich. Das hat sich mehr als gelohnt.
Aber ausgeliehen von Frankfurt, richtig?
Ja, ja. Genau. Der ist ausgeliehen von Frankfurt, aber der hat 13 Jahre bei Pauli gespielt.
Ja.
Den hat er mit Liebe gemacht, den Hattrick.
Ja.
Ja, das muss ein wildes Spiel gewesen sein.
Ist das ein Case für Spieler des Spieltags?
In der zweiten Liga, ja. Für unser Format, ehrlich gesagt, ich würde drüber nachdenken, da es aber jemanden gibt, der eine ähnliche Performance, eine Klasse höher abgeliefert hat.
Kommen wir später zu. Aber zweite Liga ist spannend. Fürth hat gewonnen gegen Kiel heute und ist dadurch Zweiter. Und hat dann 4 Punkte hinter, sind 4 Punkte hinter St. Pauli, genauso wie Kiel. Und Hamburg hat mittlerweile 5 Punkte Rückstand.
Es bleibt schon, es ist aber wieder, das hatten wir, glaube ich, vor 2, 3 Jahren schon mal, dass Pauli so Mitte der Saison so ein paar Punkte Vorsprung weg hat und dann am Ende haben sie es gebottelt. Ja, vor 2 Jahren.
Ja, aber ich glaube, Hürzler, also der spielt.
Hürzler ist kein Schulz.
Nee, genau. Und er spielt halt einfach so einen brutal dominanten Fußball. Jetzt irgendwo bei Sky Transfer Update die Show oder so, die hat ein paar Zahlen aufbereitet. Hat, glaube ich, jetzt mit dem Spiel 39 Spiele und nur 2 Niederlagen. Die haben Passquote fast bei 85% und ich bin der Meinung, Ballbesitzquote 58%. Das ist schon sehr, sehr extrem dominant. Und ich kann mir vorstellen, dass der, egal ob Pauli ausschaut oder nicht, nächstes Jahr in der ersten Liga ist.
Gehe ich mit.
Ist das einer für Bayern?
Noch nicht. Perspektivisch vielleicht, wer jemand für Bayern ist und das, ob es überhaupt jemanden für Bayern braucht. Da werden wir wahrscheinlich im Laufe der Rückrunde
Ich habe da auch noch einen Plan, eine Idee oder ich kann mir vielleicht vorstellen, wie das kommt. Da bin ich gespannt, was du dazu sagst.
Hast du ein Trainerkarussell vorbereitet?
Ja, jein. Kommen wir später zu. Lass uns zweite Liga abhaken und direkt reinspringen in die erste Liga.
Können wir gerne machen. Bisschen ungerne. Weil Freitagabendspiel ist bei mir Eintracht Frankfurt gegen Mainz.
Mario Götze.
Da ist das Tor. Der Siegtorschütze.
Ja, wichtig für Frankfurt.
Hattest du 10 Jahre später so leichte WM-Final-Vibes, weil Mario Götze ein 1-0 zum Sieg gemacht hat?
Nein. Hatte ich nicht. Aber Frankfurt dadurch 31 Punkte, Sechster und sind 5 Punkte an die Champions League ran. Waren sie vorher, glaube ich, auch, weiß jetzt nicht.
Waren sie vorher auch.
Aber 2 Punkte an Leipzig dran, weil Leipzig verloren hat gegen Stuttgart.
Und ich sag's immer wieder, ich hab's letzte Woche schon gesagt, wenn Frankfurt gegen Ende der Hinrunde ein bisschen konstanter gewesen wäre, dann würden die da eher um Platz 3-4 mitspielen, als dass sie sich hinten raus Platz 6 verteidigen müssten.
Ja. Wie hast du es gesehen?
Highlights,
okay. Ja, also ich habe es nicht gesehen. Was habe ich Freitag gemacht? Ah, ich habe Brokkoli, also Nudeln mit Brokkoli und Tomaten gegessen.
Das ist gut. Ich sag mal so, full toti bei EAFC. Es gibt Prioritäten. Ja, und für alle Liebhaber des Frauenfußballs, ich habe sie, die Königin, Alexia Putellas. Per, wenn du das hörst, ich habe zu viel bezahlt, aber es waren alles meine Coins. Es war dumm, aber es war nicht so dumm wie Bruno Fernandes vor 4 Jahren. Insider werden wissen, was ich da gemacht habe.
Ja,
wollen wir über das Spiel reden?
Ja, gibt's da viel zu reden?
Also mein Weiß Highlight, kann ich dir direkt sagen, ist...
Tor Götze?
Nee, Shaibi ist vom Afrika Cup zurück, weil Algerien in der Vorrunde rausgeflogen ist.
Stimmt.
Und der ist zur Pause für Donny van der Beek eingewechselt worden, der im 3. Spiel in Folge nicht doll gespielt hat.
Ah, ist schade.
Ja, ich bin da auch so ein bisschen nachdenklich nach den ersten 3 Spielen von Donny van der Beek im SGE-Trikot. Ansonsten habe ich mir aufgeschrieben, es ist ein highlightarmes Spiel, in dem die SGE einen Arbeitssieg feierte und im Strich verdient ist gegen schwache Mainzer.
Ja, dazu hast du, glaube ich, schon alles gesagt. Wollen wir weitergehen?
Sehr gerne. Wir kommen zu schwachen Wolfsburgern.
Ja! Boah, Alter. Ich habe es doch letzte Woche... Du hast ja gesagt, dass die Wolfsburger gewinnen. Jetzt fällt mir auch ein, wir haben letztes Mal nicht hier den Spieltag getippt, aber egal.
Das können wir nicht so gut
tippen. Aber du hast gesagt, dass die gewinnen und ich habe gesagt, ey, warte ab, das ist Niko Kovac mit dem VfL Wolfsburg, sehe ich noch nicht, schwierig, sehe der Unentschieden, bumm, Unentschieden 1-1 und wir haben es ja gesehen so in der Konferenz, ey, wieso machen die nicht noch das 2-1 Köln? Die waren drauf und dran, hatten so 2-3 Halbchancen in der zweiten Halbzeit.
Ja, versteh ich auch nicht, muss ich sagen. Ich würde ganz kurz in den Spielfilm gehen. Wolfsburg, Niko Kovac hat spannenderweise heute gelesen, Rotations- und Systemänderungsverbot.
Weil von wem?
Von der sportlichen Leitung, also in dem Fall eher von Raphael Schäfer. Fand ich sehr, sehr spannend. Gibt einen sehr guten, kurzen, knackigen Artikel im Kicker heute, weil das war uns ja auch schon aufgefallen im Laufe der Hinrunde, dass Niko Kovac ja immer rumgebastelt hat. Dann spielt er 3-5-2, dann spielt er 4-2-3-1, dann spielt er 4-4-2.
Weißt du, der hatte bestimmt so einen Würfel, so einen etwas größeren, dann seine
Formationen. Anders ist es nicht zu erklären, weil Wolfsburg ist ja gut in die Saison gestartet. Ich glaube, die ersten 4 Spiele gewonnen, wenn ich es richtig noch erinnere, oder ersten 3. Da war die Welt ja in Ordnung und dann hat Niko Kovac das Rotieren angefangen. Ohne Not und ohne Sinn, weil Wolfsburg hat ja auch keine Doppelbelastung. Das kommt ja auch noch dazu.
Nee. Ja, ja. Aber es hat ein Ex-Hamburger getroffen. Gestern dachte ich noch.
Ach so, Ali Du.
Ja, ja, gestern bei der Konferenz dachte ich, dass das Justin Deal war. Weil die.
Stimmt.
40-49, ne, ist ähnlich. Und ich habe dann nicht auf den Namen geguckt und ich wurde auch gestern nicht widersprochen. Dachte ich, lag richtig, ne, aber ja. Farid Ali Du, ich dachte, der ist ja richtig groß. 1,86, ich dachte, das wäre immer so ein.
So ein kleiner Flügelflitzer?
Ja. Also ein großer Flügelflitzer.
Hatte ich jetzt nicht so auf dem Schirm, muss ich sagen, weil das ein Spieler ist, der in seinen 15 HSV-Spielen, die er gemacht hat, von der Fanbase des HSV immens overrated wurde, was ihm nur eingebracht hat, dass er zu Frankfurt gehen konnte. Was mir sonst noch aufgefallen ist, Köln hat ohne Stürmer gespielt, weil haben keinen mehr. Alle verletzt, gesperrt, nicht im Kader.
Dadurch wieso lässt man dann vielleicht nicht einen Deal spielen? Just saying.
Also, weiß ich nicht. Der ist ja eigentlich, also formal von seiner Position der Flügelstürmer, oder? Aber ich gebe dir schon recht.
Du fragst nicht Sachen.
Weil der trifft ja grundsätzlich das Tor. Wir hatten es letzte Woche schon. Ich glaube 12 oder 13 Regionalligatore. Ja, und wenn man den Thielmann also vorne reinstellt, weiß ich nicht.
Also, seine Positionsheatmap bei Kicker, die ist vielfältig.
Wie bei Pavlovic?
Ja. Nee, nicht. Also, da sind noch vielfältiger. Aber, warte mal, ich guck mal. Ja, hier wird geführt bei Transfermarkt als Linksaußen. Okay. Ah, okay.
Ah, gut. Macht Köln, glaube ich, aktuell nicht. Am Ende startet Thielmann die Partie und das erste Highlight ist 15. Minute. Da geht ein Linienrichter zu Boden.
Stimmt, ja.
Ja. Da ist meine Frage: Stadionaufruf, wir brauchen den 4. Offiziellen. Du als ehemaliger Schiedsrichter, hättest du das gedurft? Wenn du dich gemeldet hättest?
Ah, ich glaube, da sind immer so andere Schiedsrichter im Dings. Das macht dann wahrscheinlich eher ein anderer Schiedsrichter. Aber ja, das. Ich glaube, regeltechnisch, wenn kein anderer Schiedsrichter da ist und du sagst, ey, ich mach das dir, ist auch nur 4. Offizieller.
Also, war es ja auch. Also sie hatten niemanden, haben keinen gefunden. Und dann per Stadiondurchsage haben sie jemanden gesucht, der einen Schiedsrichterschein
hat. Aber
das
ist ja auch bei uns, ja genau. Und dann beim GWE, ne? GWE 2, ja. Kreisklasse A in Hamburg. Ab und zu haben da die Schiedsrichter das auch nicht so mit der Zuverlässigkeit. Und dann müssen sich die Mannschaften auch auf einen Schiedsrichter einigen. So, dann macht das manchmal ein Zuschauer, irgendeiner aus dem Verein oder sonst was. Ja, dann, also würde ich sagen, in der Bundesliga wäre es auch möglich. Weil, stell mal vor, in Hoffenheim. Hoffenheim gegen Augsburg. Da sind ja nicht so viele da.
Nee, das stimmt. Da wird's dann schon eng.
Ja.
Könnte sein. Ja. Nochmal konkret, hättest du das auch noch gedurft, als ehemaliger Schiedsrichter?
Ja, du hättest das auch gedurft. Wenn du sagst, du traust jetzt zu.
Auch auf Bundesliga-Ebene?
Ja, weiß nicht, keine Ahnung.
Also ich sag mal so, die hätten erst wahrscheinlich den Versuch gewagt, ob sie jemanden mit Schiedsrichterschein finden. Ja. Und dann wären die Anforderungen sukzessive runtergeschraubt worden. Ja. Dann wäre erstmal jemand mit offizieller Vereinsfunktion, der nicht den beiden Vereine angehört, in die Wahl gekommen und dann wäre es wahrscheinlich so runtergestaffelt worden. Du hattest eben schon, Ali Du macht die Führung und da fällt mir wieder was auf. Köln in der ersten Halbzeit, ehrlich, ich fand die, was wir gesehen haben in der Konferenz,
gut,
ja, und ich fand die spielerisch unter Timo Schulz in den 3 Spielen deutlich verbessert. Die sind nicht passiv, die versuchen mitzuspielen. Es mangelt dann unterm Strich doch
ein bisschen
an der Qualität.
Mhm. Ja, es ist einfach so.
Dann ist mir noch was anderes aufgefallen. Bei Wolfsburg im Gegensatz stimmt aber auch die Mentalität. Also, ja, es gibt das Trainerthema, ja, es gibt das Rotationsthema, aber Wolfsburg arbeitet sich nach Rückständen auch immer zurück und die Mannschaft wirkt jetzt nicht so, als wäre sie tot oder als hätte Niko Kovac seine komplette Autorität aus irgendwelchen Gründen verloren oder das Mannschaftsgefühl zerstört, um nochmal ein großes Wort zu wählen.
Ja, das stimmt. Respektvoll, aber jetzt auch schon das dritte 1-1 hintereinander.
Kommst du weder vor noch zurück mit?
Ja, irgendwie nicht. Also bleibst auf der Stelle stehen. Und wenn wir die Spiele davor, gut, gegen Bayern verloren, Darmstadt nur 1-0 gewonnen, Freiburg verloren, gegen Gladbach knapp verloren, Bochum knapp verloren. Wann haben die denn mal gewonnen?
Es ist schon
am 25.11. 2-1 gegen Leipzig. Das ist der letzte Sieg.
Ja, das ist auch ein richtig merkwürdiger Ausreizer, dass du dann gegen Leipzig gewinnst, aber gegen alle anderen nicht mehr.
Ja. Chris, jetzt stehen Hoffenheim, Union und Dortmund an. Sitzt da gegen Dortmund auch auf der Bank?
Ich habe schon so viel predicted in die Richtung in der Hinrunde. Ich glaube nein, weil wenn du an dem Punkt bist, und es war wirklich sehr lange sehr ruhig, überraschend ruhig für Wolfsburger Verhältnisse, finde ich, dann hat der Trainer nicht mehr so viel Zeit. Und ich finde diesen Ansatz immer, ja, wir haben uns zusammengesetzt, wir haben die Situation besprochen und Nico bekommt noch ein Spiel. In dem Moment, glaube ich, wo du an dem Gedankengang bist, deinem Trainer, der kriegt noch ein Spiel, eine Bewährungsprobe etc. pp., machst du dir ja schon Gedanken. Und ja, da die Wahrscheinlichkeit, schon, dass du es dann umbiegst,
ja, schwer. Da werden im Hintergrund schon Gespräche geführt und da sitzen schon Trainer in Startlöchern.
Genau, und das, um die Gesamtsituation wieder zu beruhigen, müsst ihr die nächsten 3 Spiele gewinnen. Und das sehe ich ehrlich gesagt nicht.
Nee, sehe ich auch nicht. Ich glaube auch, dass sie gegen Hoffenheim verlieren nächstes Wochenende. Spätestens dann ist er raus. Wenn er denn da noch auf der Bank sitzt.
Hätte ich gesagt. Also nächste Woche wird er noch auf der Bank sitzen, da bin ich mir ziemlich sicher. Wenn jetzt nicht irgendwas Unvorhergesehenes innerhalb der Woche passiert, danach wird es aber sehr, sehr eng, weil das wird dann wahrscheinlich Wolfsburg auch nicht gewinnen.
Ja.
Wollen wir weitergehen?
Ja, gerne.
Dann lass uns kommen zum nächsten 1-1. Hoffenheim gegen Heidenheim.
Yes.
Und da sehen wir die Hoffenheimer in der Ausgangsordnung 4-1-2-1-2, würde ich sagen. Grillitz schießt mal ein bisschen weiter vorne auf der 6. Heidenheim in gewohnter erster Elf, keine Änderungen. Und ja, Hoffenheim kommt gut ins Spiel. Heidenheim steht aber gut und kompakt, lässt wenig anbrennen und geht dann sogar durch eine schöne Umschaltsituation in der 29. Minute durch Schöppner erstmal in Führung.
Ja, und wie die das verteidigen, ne? Boah, ist das schlecht.
Aber irgendwie auch überraschend. Also, es war wirklich inhaltlich schlecht verteidigt. Aber Hoffenheim sah nicht so aus, als würden sie das so schlecht verteidigen im Vorfeld.
Ja, Bayer verdient vorne links den Ball. Mhm. Dingschi macht das dann stark, lässt glaube ich 1 oder 2 stehen, spielt dann den Doppelpass. Da wieder schlecht verteidigt, weil der eine linke Innenverteidiger raus, ich weiß nicht, wer das ist, ob das Brooks oder Akpomua war, rückt dann raus, macht den Raum frei dahinter und geht Dingschi da rein. Und dann ist es ein einfaches Ding.
Ja, dann fühlen die Heidenheimer wieder, weil die spielen einfach solide ihren Stiefel runter und können fast, ich würde nicht sagen jeden schlagen, aber jeden zumindest ärgern und sind sehr gefestigt
in der Bundesliga. Immer dazu in der Lage, ein Tor zu schießen.
Ja, das trifft's.
So, und haben jetzt auch schon 28 Treffer in 19 Spielen. Das ist ganz okay.
Das ist gut, das sind die Tore, die du brauchst, um nicht abzusteigen. Und Heidenheim hat den ganz klaren Vorteil, dass sie wirklich mit Beste und Dingschi Spieler haben, die eine spielerische Komponente und Qualität mitbringen und auf dem Niveau, wo es um den Klassenerhalt geht, Unterschiedsspieler sein können, die Darmstadt, Köln und Mainz nicht haben.
Ja, definitiv, definitiv.
Hoffenheim kommt dann kurz vor der Pause etwas glücklich zum Ausgleich. Es ist ein Handelfmeter von André Kramaric.
Gleichzeitig wer den rausgeholt?
Wenn du mich so fragst, Maxi Bayer? Ja, am Ende ist immer Maxi Bayer.
Ja. Ich hoffe, dadurch gibt es auch eine gute Note bei Kicker und einem Managerspiel, dass er ein bisschen Punkte macht.
Bei Kickbase hat es Punkte gegeben. Ja. Ich habe gleich auch noch einen spannenden Fakt zu Maxi Bayer. Erinnere mich dran. Nach meinem Kramaric-Fakt. André Kramaric, 7. Saisontor. Und dann dachte ich mir, irgendwie sehe ich André Kramaric immer nur am Elfmeterpunkt. Dann habe ich nachgeguckt, das war sein 5. Elfmeter. Ja, 5 Elfmetertore bei 7 Saisontoren. Der Mann ist eine Garantie vom Punkt.
Ja.
In der zweiten Halbzeit sehen wir denn das Bild, was man eigentlich bis zum Heidenheimer Tor schon in der ersten Halbzeit gesehen hat. Hoffenheim mit Schwung und Elan nach dem Ausgleich kommen sie aus der Pause und Kevin Müller wird dann zum Heidenheimer Kraken und hält wie ein Weltmeister, hält am Ende das 1-1 fest und auch zweimal relativ stark gegen Maxi Bayer. Einmal direkt nach der Pause, glaube ich, 47. Minute und dann nochmal so 5 bis 10 Minuten später.
Ja, das kann sein, ja. Ja, einmal Fischer den sehr, sehr stark raus. Das stimmt. Ja, leider. Leider. Hätte er mal einen durchrutschen können lassen. Da.
Habe ich mir auch gedacht. Und dann dachte ich mir, okay, wir mögen Maxi Bayer. Maxi Bayer spielt eine gute Saison. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass der auch noch durch sein junges Alter so 1, 2, 3 Chancen mal liegen lässt, wo ein Tor machen könnte. Und dann habe ich gedacht, aber irgendwie ist das auch so ein subjektives Gefühl. Maxi Bayer hat 7 Saisontore. Und dann habe ich bei FBref geguckt, dass sein XG-Wert aber nur bei 6,2 Toren liegt. Also der performt sogar chancenverwertungstechnisch einen Tick über.
Ja, ist auch gut.
Ja, und dann dachte ich mir, okay, das ist ja völlig okay. Ja, ansonsten bleiben beide Mannschaften durch das Unentschieden im gesicherten Mittelfeld und tun sich nicht viel.
Nö.
Für Heidenheim ist der Punkt ein bisschen glücklich, wenn man auf das gesamte Spiel guckt. Aber ich glaube, die nehmen den im Kampf um den Klassenerhalt in Anführungsstrichen gerne mit.
Ja, und Hoffenheim, ja, die kommen da nicht ganz ran an die internationalen Plätze. Das ist einfach so. Die streiten sich mit Freiburg um Platz 7.
Ja, da fehlen im letzten Moment dann wahrscheinlich doch so die entscheidenden 5-7%, um dann Richtung Platz 5, Platz 7 konstant gehen zu können.
Ja, wollen wir zum nächsten Spiel? Wollen wir gleich direkt Bremen-Freiburg nehmen?
Hätte ich genommen, das wäre mein Spiel gewesen. Ab an die Weser. Und an der Weser ist der Weiser nicht dabei.
Oh,
der ist mich verletzt.
Verletzter?
Ja, der muskuläre Probleme.
Ah.
Alles gut. Aber der Siegtorschütze gegen die Bayern nicht mit dabei. Bei Freiburg fehlt ebenfalls der Siegtorschütze der letzten Woche. Soloi. Ich kann es mal nicht aussprechen. Soloi, ne? Scholloi und Soloi. Der ist nämlich krank. Dafür ist bei Bremen Marvin Ducksch wieder mit dabei. Der war letzte Woche gelb gesperrt. Und der macht direkt das frühe 1-0 per Elfmeter.
Ja, souverän.
Ja, war, glaube ich, sein 10. Saisontor, wenn ich es richtig im Kopf habe. Dafür, dass wir letzte Saison eine wirklich schwache Torjägersaison hatten, haben wir dieses Jahr gefühlt 10 Spieler, die ohne Probleme zweistellig treffen können.
Ja, ich habe eben schon mal reingeluschert in die Statistik. Wo ist sie denn? Habe ich noch offen? Nee, Statistik, Torjäger. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6 Spieler, die mindestens 10 Tore geschossen haben.
Am 19. Spieltag.
Ja.
Das ist schon nicht schlecht. Das bleibt, also ich glaube, ganz vorne bleibt es nicht spannend.
Nee.
Aber ich finde es schön, dass sich das so ein bisschen umgekehrt hat zum Trend der letzten Saison, wo du mit 16 Toren als Mittelfeldspieler in 20 Spielen Torschützenkönig bist. Dann macht Bremen etwas, was sie die letzten Spiele fast ein bisschen patentiert und perfektioniert haben. Sie nutzen diese frühe Führung und ziehen sich zurück und verwalten das Spiel. Und das kann Bremen sehr, sehr gut. Weil Bremen es geschafft hat, eine hohe Souveränität aufzubauen, eine sehr, sehr gute, stabile, defensive Grundordnung zu etablieren. Und Fun Fact, wusstest du, dass Bremen seit 6 Spielen nicht mehr verloren hat?
Und ich wusste, dass sie das Spiel davor gewonnen haben.
Ja.
Aber nee, wusste ich nicht.
Deswegen, also dafür, dass wir Bremen so Mitte der Hinrunde so ein bisschen kritisiert haben.
Ich habe immer auf die Tabelle geguckt, die sind gar nicht so weit weg.
Die sind zwischen 9. mit 23 Punkten.
Ja, ja. Also, das ist not bad.
Bremen hat aktuellen Lauf und ich sag dir auch, woran es liegt. Das liegt an Lünen, der jetzt auf der zentralen Position vor der Abwehr spielt und die letzten 3 Spiele wirklich überragende Leistung gezeigt hat, nachdem er sich seinen Stammplatz zurückerarbeitet hat.
Der ist vor der Saison gekommen, ne?
Ja, genau. Der ist neu. Senne Lünen, der Belgier.
Ja. Oder liegt das an Felix Agu?
Im Zweifel liegt es immer an Felix Agu, aber ich würde es ein bisschen mehr auf Senne Lünen schieben. Fun Fact, der ist vor der Saison von Union Saint-Gilloise gekommen und war vorher Teamkollege von Victor Boniface. Ja. Aber das nur so am Rande. Was viel wichtiger ist, dass dann erstmal Freiburg den Ausgleich macht, 1-1 durch Griffo. Und dann
auch wieder Elfmeter.
Auch wieder Elfmeter.
Gestern gab es viele Elfmeter, heute auch.
Stimmt, du hast recht, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Aber ja, allein, ja, es gab ja sogar Spiele, es gab mindestens 3 Spiele, die mir gerade spontan einfallen, mit mindestens 2 Elfmetern.
Der Spieltag?
Ja.
Ja, also Bremen, Freiburg.
Ja,
Augsburg-Bayern. Augsburg-Bayern, Dortmund.
Dortmund-Bochum, ja.
Krass.
Ja. Zweite Halbzeit, und da geht's genauso los wie in der ersten, weil Bremen macht in der 53. Minute das 2:1 und es ist Justin Jinma, heißt er. Justin, ne?
Justin.
Ja.
Von der Justin. Von Justin Endpunkt.
Ja. Jinma. Und ich sag dir ehrlich, der hat mir in der ersten Halbzeit schon gut gefallen. Der hat mir generell die ganze Saison schon gut gefallen. Und der ist etwas, der bringt Bremen so eine unerwartete Komponente ins Spiel. Weil ich glaube, die haben vor der Saison nicht damit gerechnet, dass sie so einen schnellen Offensivspieler haben werden, der auch in der Bundesliga einen Unterschied machen kann in 1-gegen-1-Situationen. Der war, glaube ich, in dem Spektrum der ersten 11 bis 15 Leute bei Ole Werner gar nicht so verortet. Gar nicht
vorgesehen. Nee, der ist ja, war ja ausgeliehen an Bremen, von Bremen 2 an Dortmund 2. Hat da gut gespielt und hat sich jetzt zurückgekämpft. Das ist krass, dass er jetzt spielt und so jetzt sein 4. Saisontreffer. Es ist nicht zu viel und überragend, aber für ihn ist es schon, würde ich jetzt mal behaupten, das hat er vor der Saison nicht gedacht. Und ist es halt auch eine Waffe, der ist super, super schnell.
Ja, der bringt ja auch, selbst wenn er mal nicht trifft, der bringt ja Räume, der bringt ja immer nochmal wieder Gefahr, der bringt ja Umschaltsituationen, der bringt ja einfach Tempo. Und das ist eigentlich das, wo Bremen auch gerade in der letzten Saison und der Rückrunde immens dran gekrankt hat. Also eigentlich haben die genau den Spieler gebraucht, so ein Light Kingsley Coman. Aber selbst einen Light Kingsley Coman kann sich Bremen im Normalfall nicht leisten. Die müssen den schon irgendwie glücklich finden oder eigen generieren aus der Jugend.
Ja, und noch 2 ganz spannende Facts. Vincenzo Grifo trat gegen Bremen zum 26. Mal in der Bundesliga vom Elfmeterpunkt an und versenkte 24 direkt sowie einen im Nachschuss. Nur sein Ex-Kollege Oliver Baumann hat ihn im Elfmeter links geschlagen.
Der Olli wieder.
Ja, aber das ist so krass. Krasse Statistik.
Ist extrem krass, ja.
25 von 26 reingemacht?
Ja, das ist gut.
Das ist sehr, sehr gut. Das ist
sehr, sehr gut. Allein die Chance zu haben, 26 Mal in der Bundesliga zu schießen, ist schon nicht schlecht.
So, und André Kramaric hat von 33 Mal 29 versenkt. Auch gut.
Ja, ich glaube, das hatten wir schon mal. Da hatten wir auch kurzzeitig die Theorie, dass er noch nie einen verschossen hat. Und da war ich ganz enttäuscht, dass es doch 4 sind.
Ja, ja. Und noch ein Fakt zum Elfmeter. In den Samstagsspielen gab es 6 Elfmeter in 7 Partien. Mehr wurden bislang in dieser Saison an einen keinen Spieltag gepfiffen.
Ja.
So.
Sehr gut.
Unser Gefühl sich bestätigt.
Ja, so gibt's ein Bild. Und wenn wir bei Fun Facts
sind. Und das ist ja nur bei den Samstagspielen, ne?
Ja, da kommen noch die heute mit dazu. Es sind noch 2 mehr.
Wo waren noch Elfmeter am Samstag? Also wir haben Bremen-Dings, Bayern-Dings, haben wir schon mal 4.
Bei Hoffenheim gegen Heidenheim war noch einer. Und bei Stuttgart gegen Leipzig.
Stimmt, ja. Krass. Ja.
Also bei fast jedem Spiel. Aber da wir gerade im absoluten Fun-Fact-Feuerwerk sind, möchte ich das Spiel auch mit einem eben solchen abschließen.
Na, hau raus.
Kennst du Attila Scholloi?
Ja, der ist jetzt ausgeliehen zu Freiburg und hat bei Freiburg das 3-1 verschuldet, welches geschossen hat, das. Und das ist ja krass, da hat er 2-mal in einer Situation gepatzt.
Ja.
Er hat einmal den Ball, wenn ich das richtig im Kopf habe, bin ich richtig weggeschlagen. Und dann wollte er den zurückspinnen zum Tor. Und der war sowas von so kurz, dass der Spieler, wie heißt
Malatini?
Der? Malatini, der im Winter jetzt gewechselt ist.
3 Minuten nach seiner Einwechslung.
90+1 getroffen, für Felix Agu, getroffen hat. Und durch Malatini, der Argentinier ist, der Spanisch spricht, anscheinend kein Deutsch, ist Nelson Valdez jetzt Co-Trainer.
Krass. Und das ist einfach so eine Story und das ist nicht mal mein Fun-Fact.
Ja, und was ist jetzt dein Fun-Fact?
Dass Attila Scholloi unter der Woche von Hoffenheim an Freiburg verliehen wurde, ja. Weil es in Hoffenheim, wo er im Sommer hingewechselt ist, für 12 Millionen, ist der teuerste Hoffenheimer Transfer aller Zeiten von Fenerbahce Istanbul, überhaupt nicht funktioniert hat. Und ich am ersten Spieltag schon gesagt habe, der arme Attila Scholloi, der hatte so einen schlechten Start in die Bundesliga, weil der hat nämlich in seinem ersten Bundesligaspiel ein Eigentor gemacht und das Siegtor des Gegners verschuldet. Und dann dachte ich, irgendwas war da doch mit Attila Scholloy und Freiburg. Hab ich geguckt, am ersten Spieltag hat Hoffenheim durch zwei Fehler von Attila Scholloy gegen Freiburg verloren. Und jetzt spielt er für Freiburg und das erste Ding nach seiner Einwechslung ist, dass er das 3-1 gegen Freiburg verschuldet. Der Mann hat einfach sehr, sehr viel Pech.
Ja. Oder Irrenvermögen. Je nachdem. Lassen wir es, sag mal, so hingestellt und lassen uns zum nächsten Spiel springen, weil zwischendurch 30 Sekunden auf der Uhr, 30 Minuten. Wir müssen ein bisschen pacen. Heute sind noch zwei wichtige Spiele in der NFL. Da um 21 Uhr beginnt das. Ich will rechtzeitig auf dem Sofa sitzen und mir das Spiel angucken.
Dann gehen wir mit Vollgas weiter. Und mit Vollgas Dennis Undav. 3 Tore Stuttgart gegen Leipzig. Und die Stuttgarter sind zurück. Nachdem sie von den letzten 4 Spielen 3 verloren haben, sind sie pünktlich zum wichtigen Spiel um Platz 3 und um die Champions League gegen den direkten Konkurrenten Dosen Leipzig wieder da und prügeln die einfach mit 5-2 aus der Mercedes-Benz Arena. Und was anderes war das auch nicht. Die haben die einfach aus dem Stadion geprügelt und haben gesagt, okay, was ihr in eurer Dosen-Arena könnt, uns 5 einschenken, das können wir auch.
Ja.
Da walzen wir einfach mal so drüber. Und
ja.
Ich habe gehört, du hast dich sehr darüber gefreut, weil Dennis Undav 3 Tore.
Ja, 3 Tore und das gibt Punkte für meine Kicker-Elf. Aber ich glaube, auch viele andere bei uns außer Kicker-Dings haben Dennis Undav und das bringt mir dann doch nicht so viel.
Aber also das sind ja Punkte, die du equal mit den anderen hast. So musst du es auch immer sehen. Und für Stuttgart sind das Punkte, die Platz 3 festigen. Man ist jetzt zwar nur noch einen Punkt vor Dortmund, die Vierter sind mit 36 Punkten, aber wieder 4 Punkte vor Leipzig, die auf Platz 5 zurückfallen mit 33 Punkten.
Ja, sehr wichtiger Sieg.
Und die Art und Weise war wieder beeindruckend. Wenn wir kurz in die Daten gehen, wir haben 18-4 Torschüsse. Wenn man bedenkt, dass Leipzig aus den 4 Torschüssen noch 2 Tore generiert hat.
Ja, das auch. Krass, aber das ist krass, wie dominant Stuttgart gespielt hat. Das ist, und das nicht gegen Darmstadt oder Köln oder Bochum. Nee, Bochum nicht mehr raus. Wer ist da noch drin?
Mainz?
Mainz, ja. Ne, gegen Leipzig, die vorm Spieltag Vierter waren und jetzt Fünfter. Und was für eine geile Truppe, die auf der Platte hatten, ne? Ey, Olmo, Openda, Baumgartner, Schlager, Luke Heber, Klostermann, Simakan. Das ist schon. Allerhöchsten Respekt.
Komplett. Ich gebe dir auch direkt mal die Facts zum Spiel. Ich hatte es ja eben schon gesagt, 18-4 Torschüsse, 122,8-117,5 Kilometer Laufleistung. Also Stuttgart läuft in dem Spitzenspiel einmal 5 Kilometer mehr,
das schon
2-0, 3-1, 4-2 führen. Also vom Spielverlauf und vom Torverlauf haben sie das Spiel eigentlich über das ganze Spiel unter Kontrolle und könnten auch theoretisch bei ihrer technischen Qualität den Ball laufen lassen. Aber die haben einfach Leipzig überrannt. Wir haben 553 gespielte Pässe, Passquote 84% und 54-46% Ballbesitz.
Was ist jetzt nicht so deutlich.
Ist nicht so deutlich, was aber auch daran liegt, dass Leipzig ja eigentlich auch eine Mannschaft ist, die den Ball haben will.
Ja.
Das kommt dazu. Deswegen ist es beeindruckend, wenn du eine Mannschaft in Ballbesitz schlägst, die den Ball eigentlich haben will.
Ja.
So, das hast du eben auch, wenn ne, Ballbesitz starke Mannschaften gegeneinander spielen, ist die Differenz nicht so groß, aber dann eben oft entscheidend.
Und gibt's, was gibt's auch irgendwo Freiburg eine spricht, Statistik, wo in welchem Drittel die Ballbesitze waren?
Ja, die gibt's. Kannst du über FPref abrufen. Ich bin ehrlich, die habe ich jetzt nicht rausgesucht. Ich würde gerne noch die Zweikampfquote ansprechen. 57-43%. Also Stuttgart hatte mehr den Ball, ist mehr gelaufen und war giftiger. Also krass. Sind die 5 Tore eigentlich eine logische Konsequenz der absoluten Feldüberlegenheit des VfB. Ja,
absolut.
Wollen wir was zu Leipzig sagen? Ich möchte ehrlich gesagt nicht zu Leipzig sagen.
Nö. Haben wir, die Dosen wurden abgeschossen. Wie auf dem Jahrmarkt.
So. So, und Gewinne gab es auch, nämlich Platz 3 in der Bundesliga.
Ja.
Wollen wir ins nächste Spiel gehen?
Jupp.
Augsburg gegen Bayern bei mir.
Schade.
Es war knapp, es war aber auch wichtig, weil...
Sehr wichtig für Bayern, ja.
Extrem wichtig für Bayern und Bayern die letzten beiden Auswärtsspiele in Augsburg verloren. Also habe ich diesen Sieg, auch wenn er knapp war, gerne genommen.
Ja, und das ist ja, also die hätten ja auch fast nicht gewonnen.
Ja, gut. Wir haben über weite Strecken 3-1 geführt.
Ja, aber wenn du normalerweise, wenn du, da gibt's ja auch 2 Elfmeter.
Da gibt's auch 2 Elfmeter.
Stimmt. Ja, fällt mir ein, weil ich hatte nur einen im Kopf, aber weil Manuel Neuer halt einen hält, ne?
Das stimmt, aber der wäre ja auch der 3-2-Elfmeter gewesen. Dann hätte Augsburg halt nur 2 Minuten mehr Zeit gehabt, den Ausgleich zu machen.
Ja, haben die ja, weil sie noch einen Elfmeter gekriegt haben.
So. Ja, aber du weißt ja immer nicht, ob der 2. Elfmeter resultiert.
Na klar.
Gut, weiß man nicht, ob Thomas Müller dann auch so doof ist. Warum das Ganze so knapp war, ist ja auch ein bisschen durch die Personalnot der Bayern zu erklären.
Ein bisschen.
Ne, wenn man sieht, Rafa Guerrero spielt das erste Mal in seiner Bundesliga-Karriere rechter Verteidiger und nicht linker. Und Rafa Guerrero spielt immerhin seit 2016 in der Bundesliga. Also das ist jetzt auch kein Neuling für die Liga. Neben Goretzka startet Pavlovic auf der Doppel-6 und Eric Dier gibt sein Startelf-Debüt. Bei Augsburg sehen wir Jakic direkt in der Startelf auf der 6 nach Leihe aus Frankfurt. Und Augsburg sehen wir im 4-1-2-1-2, mehr oder weniger. Da wird der Plan von Jes Torup schon klar, der will das Zentrum dicht machen und möglichst kompakt und gut stehen gegen Angriffswellen der Bayern.
Ja, definitiv. Macht auch Sinn.
Macht Sinn, hätte aber vielleicht gar nicht gebraucht, weil ganz ehrlich, die erste Viertelstunde schwimmt Bayern erstmal komplett. Also das war kurz vor Freischwimmer.
Stimmt, ja.
Ja, also ich sag mal so, wir haben ein Abseitstor, das war jetzt auch nicht so viel Abseits und nee, wir haben eine Elfmeterentscheidung. Und
das haben wir ja gesagt, ne? Ja. Auf dem Bildschirm so ganz klares Abseits und dann ziehen sie in die Linien. Das war eng. Und das Tor, ey, geil, einfach nur geil.
Ja, das war dann doch also ein bisschen knapper. So eine kalibrierte Linie kann doch nochmal den Puls hochtreiben.
Ja.
Und dann haben wir ja noch den Elfmeter, den es gab, angebliches Handspiel von Matthijs de Ligt, der dann aber durch VAR-Entscheidung zurückgenommen wird. Also hätten wir theoretisch noch einen Elfmeter mehr gehabt im Spieltag. Ja. Und wir hätten vielleicht schon, ich sag mal, eigentlich eine Bayern gehabt, die mindestens schon mal 1-0 zurücklegen. Und Augsburg, schon angesprochen, ist ein schwieriges Pflaster.
Ja.
Da weiß ich nicht, wie man das noch dreht. Alles aus Bayern-Sicht gut ausgegangen. Alexander Pavlovic macht dann sein erstes Bundesliga-Tor. Das Ganze wird ein bisschen überschattet von Kingsley Coman, der kann nicht mit in die Jubeltraube, der liegt nämlich im Tor. Und ehrlicherweise, man wusste sofort, wenn Kingsley Coman liegt, der steht nicht wieder auf. Das ist leider so. Also das muss ich sagen. Also
ja, und jetzt kam ja auch die Diagnose. Erst war ja Verdacht auf Kreuzbandriss, aber jetzt nur Innenbandriss.
Ja, trotzdem 3 Monate Pause.
Mhm. Saison ist gelaufen. Meinst du, Bayern wird nochmal tätig?
Ganz schwer. Kann ich nicht einschätzen. Ich würde zu Neuzugängen gleich am Ende des Spiels nochmal kurz kommen. Ich würde es mir ehrlich gesagt hoffen, aber dann, es wird keinen Spieler geben, der die Qualität hat, langfristig bei Bayern einen Impact zu haben, der im Winter verfügbar ist.
Ja.
Und du hast für die neue Saison ja schon Brian Zaragoza geholt, den du ja gerne im Winter schon gehabt hättest, der aber klipp und klar gesagt hat, er möchte die Saison bei Granada zu Ende spielen.
Ja.
Im Sommer wirst du aber haben, dass ich mir ziemlich sicher bin, dass Serge Gnabry den Verein verlässt. Der ist übrigens auch verletzt, den habe ich in meiner Verletztenliste vergessen.
Ja, der ist aber in 3 Wochen oder sowas, oder soll wieder fit sein bald.
Ja, aber dass der den Verein verlässt und du müsstest dann, also wenn du jetzt jemanden holst, müsste er auch zwangsläufig das Replacement für Gnabry sein. Und du findest jetzt keinen Spieler, der da passt.
Was ist mit Yannick das Beste? 15 Millionen Jalla für ein halbes Jahr?
Nee, erstmal hat er gesagt, er will die Saison zu Ende spielen. Bayern-Angebot, immer eine andere Sache. Da fehlt mir ein Zwischenschritt. Also der müsste jetzt ein Level hoch und dann nochmal mindestens so spielen, wie er jetzt in Heidenheim spielt.
Ja, lass ihn doch, ganz ehrlich, kaufst den für 15 Mille, dann spielt er solide, hat ein paar Score aufgrund seiner Freistöße und Ecken. Du hast dann einen Eckenschützen.
Bayern München ist die statistisch beste Mannschaft nach Ecken.
Ja, dann werden sie noch besser. So.
Dann sind sie die allerbeste.
Ja. Und im Sommer sagst du einfach, ja okay, 10 Millionen, Preisschild dran und weg da ab dafür.
Bei Fußballmanager wäre ich sofort so gemacht. In echt ein bisschen schwierig. Meine Gedanke wäre, ganz ehrlich, Yannick das Beste ist 23, kauf den, lass den die Rückrunde als Rotationsspieler mitspielen, verleih ihn denn ein Jahr nach Hoffenheim, Frankfurt etc. pp. Entweder er funktioniert so gut, dass du ihm eine Chance gibst, also dass du den Gnabry machst. Wenn er nicht funktioniert, verkaufst du ihn 1:1 ohne Verlust, gewinnen irgendwas. Ja, und wenn nicht, dann hast du Pech gehabt. Aber die Wahrscheinlichkeit, also du machst eine maximale Risikominimierung.
Ja.
Ja, weiß ich nicht.
Egal, kommen wir weiter im Spiel. Augsburg kommt in der Halbzeit, nach der Halbzeit, durch einen Kopfball von Demirovic zurück. Demirovic schon wieder genetzt. Wie viel Saisontore hat der?
Das müsste sein 8. oder 9. gewesen sein. Wir haben es ja letztes Mal analysiert. Der trifft auch nochmal, also musst du da noch ein Tor draufrechnen?
Ich schaue mal kurz in die Torjägerliste, dann müsste er irgendwo auftauchen. Das war sein 9. Saisontor ist es gewesen.
Ja, und jetzt hat er 10. Tor.
Ja.
Dann ist er einer der Spieler, die schon 10 Tore haben.
Harry bei Kane, Augsburg.
Bei Augsburg. Der spielt ja nächstes Jahr auch nicht mehr.
Der hat Augsburg den gekauft?
Ja.
Ah, okay.
Die haben sie gegen Gregoritsch getauscht mit Freiburg.
Ja.
Der ist ja auch der Kapitän von Augsburg. Harry Kane macht dann sein 23. Saisontor. Das ist nochmal eine andere Sphäre, in der er sich bewegt. Und danach passiert nicht so viel, bis Bayern sich irgendwie trotz 3:1 Führung in relativ spektakuläre Schlussphase schlittern lässt.
Kurzer Funfact: Harry Kane hat genauso viele Tore wie VfL Wolfsburg.
Ah, das ist ein bisschen Balsam.
Und hat mehr als Bochum oder Union oder Köln oder Mainz oder Darmstadt.
Das ist mir egal, aber und
fehlen noch 2 zu Freiburg.
Ja, das schafft er. Das schafft er noch. Für mich ist einfach ein bisschen Balsam, dass er genauso viele Tore hat wie eine Mannschaft, die von Niko Kovac trainiert wird.
Ja.
Das muss ich jetzt mal sagen. Dann gibt es in der 88. Minute Elfmeter, weil Manuel Neuer den Hinterkopf von Rex Bescheid trifft. Ich sage jetzt meine ganz persönliche Meinung. Für mich ist das kein Elfmeter. Da bleibe ich bei.
Ist es ein Elfmeter?
Es ist mir egal, ich möchte auch nicht drüber diskutieren. Ich sage einfach meine ganz persönliche Meinung, für mich ist es keiner. Soll er den geben, ist mir egal, Neuer hat ihn eh gehalten.
Ja, sehr kurioser Elfmeter, muss ich zugeben, aber es ist Elfmeter. Wenn, also es ist einfach so, der trifft halt erst den Kopf, er trifft ihn nicht mit der Faust und mit dem Arm, aber er trifft ihn.
Ist ja okay.
Das ist dabei. Sehr, sehr komisch. Aber der Elfmeter, nicht so stark geschossen von, wer war das?
Sven Michel.
So dass Neuer den hält. Und dann gibt das 90. plus 4. Oh, das wäre so geil gewesen. Dann so, und ich habe beim Elfmeter noch gedacht, ey, boah, geil, wenn der den jetzt reinmacht, Bayern schwimmt ein bisschen und dann kriegen die irgendwie noch das 3-3. Wie geil wäre das?
Das habe ich nicht gedacht.
Komisch.
Ich habe mir nur gedacht, was macht denn Thomas Müller? Weil das war wirklich, also, das ist das zweite Mal dieser Saison. Gegen Leverkusen am 4. Spieltag oder wann das war, war es Alfonso Davis.
Ja.
Wo er einfach jemanden, der aus dem 16er rauslaufen will, von hinten umklöppelt. Und diesmal ist es Thomas Müller und das verstehe ich nicht. Also nicht bei Spielern auf dem Level mit der Qualität. Und bei Thomas Müller verstehe ich es noch weniger als bei Alfonso Davis. Weil der müsste es ja eigentlich wissen. Aber der ist auch einfach kein Defensivspieler.
Ja, wusstest du, dass Müller bessere Stats hat als Zidane?
Ja. Zidane hat aber nie viele Scorer gemacht. Ich glaube, Zidane hat auf die Karriere, glaube ich, knapp unter 200 Scorern.
Ja.
Weil Zidane war der Mann für Progressive Passes und für die Pässe vor den Assists.
Ja.
Da ist ja, glaube ich, also die Statistik gibt es in den 90ern
und für schönes Spiel.
Und für schönes Spiel. Also wie gesagt, die Statistik gibt es in den 90ern nicht. Sonst wäre der da wahrscheinlich sehr, sehr weit vorne. Du hast es eben schon gesagt, Demirovic tritt an zum Elfmeter und trifft für die Fuggerstädter zum 3:2. Und dabei bleibt es und dabei bin ich zufrieden, sage ich dir ehrlich, weil wir haben es eben schon gesagt, Bayern, das ist ein Lazarett. Ne, wir haben irgendeinen Kim ist nicht da, Masraoui ist nicht da, Kimmich ist nicht da, Coman ist nicht da, Upamecano ist nicht da, Saar ist nicht da und Gnabry ist nicht da.
Leimer?
Und Leimer. Oh, Konrad Leimer habe ich auch noch vergessen. Guck mal, da sind so viele Verletzte, du kannst sie gar nicht mal alle aufzählen. Ja. Am schwersten wiegt natürlich der Ausfall von Buna Sarr.
Ja, na klar.
Und deswegen hat Bayern jetzt auf der Rechtsverteidigerposition nachgelegt und holt Sascha Boey für kolportierte 30 Millionen von Galatasaray Istanbul.
Ist viel, ne?
Ist der teuerste Wintertransfer der Bundesliga-Geschichte und der teuerste Abgang der Super League-Geschichte. Also noch nie wurde ein Spieler teurer aus der Super League raustransferiert als Sascha Boey.
Krass.
Ja. Das ist auf jeden Fall ein Statement. Man bekommt einen 23-jährigen Franzosen, der laut Christoph Freund in den Spielen gegen Bayern einen sehr guten Eindruck gemacht hat und schon länger auf der Liste steht, er sei der absolute Wunschspieler.
Der Wunschspieler nach Nordin Mukiele und nach Kieran Trippier?
Schreiben die Medien, ich sag dir ehrlich, ich bin als Bayern-Fan ganz persönlich froh, dass es so gekommen ist. Ich hätte am allerliebsten, ja, Mukiele wäre mein Favorit gewesen, weil der eben auch Innenverteidigung spielen kann. In einer idealen Welt hätte ich gern beide gehabt. Aber Kieran Trippier fand ich absoluten Quatsch.
Ja, aber ich verstehe nicht, warum Freund dann sagt, so absoluter Wunschspieler. Ja, aber wieso holst du den nicht schon Anfang Januar und erst am Ende? Also tut mir leid, da muss man am Wording arbeiten.
Gehe ich mit? Selbst wenn er am Ende wirklich der Wunschspieler war, kannst du es so aufgrund das, was durch die Medien gegeistert ist, nicht mehr so sagen. Er ist aber der intelligenteste und perspektivische Transfer. Und ich glaube, man hatte am Ende auf dem Board Trippier stehen, der die Soforthilfe ist und der dich wahrscheinlich ein Jahr weiterbringt. So, weil der wird 34, ja. Der ne, starke Standards, der ist für sein Alter noch relativ schnell und der ist eben also sofort da und spielt ja die Saison zu Ende. Und Boje könnte Anlaufzeit brauchen, was Bayern sich grundsätzlich der Gedanke war, dass sie es nicht erlauben können. Aber ich habe mir aber die Mühe gemacht und habe mir ein paar Stats rausgesucht zu Sacha Boje in den letzten 365 Tagen.
Ja, dann hau mal raus.
Und da sage ich dir ganz ehrlich, das ist ein sehr, sehr spannender Mann. Positionsgruppe ist der Außenverteidiger, ganz allgemein. Er gehört da zu den Top 3 in Shop Creations. Er hat aber in dieser Saison erst einen Assist. Und in seinem kompletten Profil wird er eben ohne Shot Creation Assist geführt. Was noch wichtig werden könnte, er ist in den Top 5% seiner Positionsgruppe bei Progressive Passes, ist aber gleichzeitig auch in den Top 16% seine Positionsgruppe für Progressive Passes Received, also für die Spieler, die einen Vorwärtspass erhalten haben, der mindestens 5 Meter Raum überbrückt. Defensiv ist er in den Top 3 der Tacklings, Top 7% bei Blocks, Top 5 bei den klärenden Aktionen. Zusammengefasst, der Mann ist sauschnell, der ist defensiv stark, der ist technisch gut und ich könnte mir vorstellen, dass er jetzt durch bessere Mitspieler auch sein Offensiv-Output deutlich erhöhen kann.
Ja, der haut da dreimal eine Flanke rein und da sofort ist ein Ball drin bei Harry Kane.
Das könnte ich mir nämlich eben auch vorstellen. Deswegen hat mich das aus diesen Top 3% an Shot Creations statistisch gar kein Assist entstanden ist, hat mich jetzt nicht wirklich abgeschreckt.
Und ich kann mir vorstellen, dass eventuell schon nächstes Wochenende gegen Gladbach schon spielen wird.
Alles andere, ehrlicherweise, würde mich überraschen.
Weil er ist fit. Und das hat keine Leute.
Ja, genau. Ja, und er ist sehr, sehr fit. Also wenn man sich seine Heatmap auf SofaScore anguckt, da ist einfach eine feuerrote Linie.
Auf der rechten Seite.
Ja, der geht da rauf und runter. Und das ist auch das, was ihn bei den Gala-Fans so beliebt gemacht hat. Dass der immer Gas gibt, immer kämpft und dass er in der 93. Minute noch einen Vollsprint anzieht und die Grätsche ansetzt.
Ja.
Also wird nie müde.
Ja, das ist gut.
Ich bin ehrlich gesagt sehr gespannt und manchmal muss man als Verein auch ein bisschen Glück haben, dass einem so ein Spieler am Ende zwangsweise in den Schoß fällt.
Ja. Hast du noch was zum Spiel oder wollen wir zum Topspiel kommen?
Lass uns zum Topspiel kommen. Bayer Leverkusen im Derby zu Hause gegen die Gladbacher.
Was im Nachgang so ein bisschen ernüchternd war, wenn ich das mal so rekapituliere. So, es ist halt ein 0-0, natürlich ein schöneres 0-0.
Aber eben doch 0-0.
Aber noch 0-0, ja. Und Leverkusen hatte Chancen, aber ja, hat den auch irgendwo glücklich vergeben. Aber so einen richtigen Chancen-Wucher war jetzt nicht da. Wo du sagst, die müssten 4-0 gewinnen. Dann hätten sie auch irgendwie 1-2 Tore gemacht. Behaupte ich einfach mal so.
Ich sag dir aber trotzdem, dass sie 2-0 gewinnen sollten.
Ja, sollten. Aber ich glaube auch, dass Schick keine richtige Großchance hatte.
Schick nicht, nein, die besten Chancen hatte Wirtz und Frimpong.
Frimpong, ja.
Aber Bayer generell musste durchrotieren. Man hat die bekannten Ausfälle durch Afrika Cup und Verletzungen. Dazu kommt, dass Palacios kurzfristig nicht spielen konnte.
Ja.
Dafür startet Amiri und Jonathan Tah mit der 5. gelben Karte gesperrt ist. Dadurch musste Amiri spielen und Andrich wieder als Innenverteidiger aushelfen. Und dann saß Radetzky auf der Bank.
Weißt du schon, wieso?
Nein, also Radetzky war nicht verletzt. Das war einfach eine Coach-Decision von Xabi Alonso. der Radetzky auf die Bank gesetzt hat.
Spannend.
Ja, da habe ich mich nämlich auch ein bisschen überrascht. Gladbach in gewohnter Aufstellung, Neuhaus wieder mit dabei, wenn ich es richtig im Kopf habe. Robin Hack startet und es wird eigentlich nach, wir haben es direkt gesehen, ich habe mir aufgeschrieben, nach 17 Sekunden wissen wir, wo das Spiel hingeht.
Ja.
Gladbach, die rücken direkt mit 11 Leuten nach hinten, 5-3-2 hinten rein, wir versuchen gut stehen und gucken mal, was passiert.
Ja.
Und wenn wir einen Konter kriegen,
ab dafür.
Ja, wenn wir einen Konter kriegen, dann versuchen wir es.
Ja. Und das war ja auch so krass, die ersten 5 Minuten hatte Gladbach, hatten die, glaube ich, keine 2, weiß ich nicht, oder 3 zusammenhängende Pässe.
Nee, also phasenweise in der ersten Viertelstunde Leverkusen mit über 90% Ballbesitz. Generell in der ersten Halbzeit insgesamt knacken sie die 80% Ballbesitz und spielen schon in Halbzeit 1 über 500 Pässe.
Krank.
Ja, also wirklich absolut absurd. Im Umkehrschluss macht Gladbach aber fast das 1-0,
ja,
muss man sagen. Und ich sag dir ehrlich, in der ersten Halbzeit geht die Strategie von Gladbach sehr gut auf. Und wenn die da das 1-0 machen, dann wird es ein ganz, ganz interessantes Spiel.
Ja.
Weil so lässt Florian Wirtz in der ersten Halbzeit, haben wir schon angesprochen, das 1-0 liegen. Und dann mit Beginn der zweiten Halbzeit hat Leverkusen 2 gute Chancen. Und da sage ich dir, Frimpong muss einen von den beiden machen.
Ja, das eine Mal, als er alleine auf den Torwart zulief und dann sich am Ende zu viel Zeit gelassen hat und Neuhaus dann noch zwischengrätschen konnte.
Ja.
Ja, hallo, das muss rein.
Und gerade vom Punkt, der eigentlich, also für einen Außenspieler und für einen Schienenspieler sehr offensiv stark ist, habe ich mich ehrlich gesagt gewundert. Ansonsten habe ich nicht so viel zum Spiel, weil es ist gewohntes Leverkusen, nur halt ohne Tor. 28 zu 4 Torschüsse. Mich als Bayern-Fan, um kurz subjektiv zu sprechen, freut natürlich, dass Leverkusen 2 Punkte liegen lässt im Kampf um die Meisterschaft.
Weil sie in 2 Wochen, wenn, spielen sie ja gegeneinander.
Ja.
Und wenn Bayern dann gewinnen, hat Bayern 1-2 Punkte Vorsprung?
Ja. Dann sind sie 1 Punkt vorne. Also theoretisch, wenn Bayern gegen Leverkusen gewinnt, hat Bayern die Meisterschaft in der eigenen Hand.
Aber Leverkusen ist ja aktuell, sind ja das die Unschlagbaren. Jetzt nach 28 Flickspielen weiter ungeschlagen. Hat vorher noch kein Team geschafft.
Das stimmt. Es bleibt dabei und sie bauen ihren eigenen Rekord immer weiter aus.
Yep. Wollen wir zum nächsten Spiel kommen?
Rein in den Sonntag und der Sonntag startet mit einem absoluten Knallerspiel und ohne Trainer Bielica, heißt er, glaube ich.
B. Punkt.
Ja. Ja, ist noch im Amt. Hat uns ein bisschen gewundert in der Diskussion. Also wir haben jetzt natürlich das Bayern-Union-Spiel unter der Woche nicht besprochen hier im Podcast.
Stimmt.
Aber ich habe ja direkt gefühlt allen Menschen, die ich kenne, im Fußballkontext geschrieben,
ja, ich konnte
was
nicht,
sagst du dazu?
Ich konnte nicht zurückschreiben, weil ich im Flieger saß.
Ja, okay.
Was für eine Scheiße. Ich so, ja. Nächsten, dann bin ich gelandet in Frankfurt und guckte aufs Handy. Was sagst du zu Trainer Union? Ich diskutiere ja gerade angeregt mit Per, ne? Und ich sag so, was ist da passiert? Echt, was hat er gemacht?
Ja, weil es ja auch,
muss ich erstmal Kicker öffnen und saß dann, was er da gemacht hat. Dann
ist ja auch direkt YouTube angemacht.
Ja, direkt YouTube angemacht, hab mir das angeguckt, dachte ich so, aber im Nachhinein jetzt, er muss weg.
Bleibe ich auch bei und ich finde die 3 Spiele Sperre zu milde von der DFL. Weil da hättest du wirklich ein Zeichen setzen können, dass du als Trainer doch noch einen Tick mehr eine Vorbildfunktion hast, eine Autoritätsperson bist und dass eben solche Sachen hart sanktioniert werden, weil so hast du dann, es ist zwar ein Klischee, aber gefühlt das Wochenende später irgendein Kreisliga-Trainer, der, weiß ich nicht, den gegnerischen Spieler ausnockt und sagt, ja, aber in der Bundesliga gibt es nur 3 Spiele, warum werde ich 6 Monate gesperrt?
Ja.
Alles sehr, sehr schwierig. Zu Union gegen Darmstadt, absolutes 6-Punkte-Spiel.
Für Union, ja.
Der Sieg für Union sind wie 6 Punkte. Darmstadt dadurch immer noch weiter unten drin. Und wir haben es eben schon kurz vor der Aufnahme besprochen, als wir uns die Tabelle angeguckt haben. Wenn Union Berlin das Nachholspiel gegen Mainz jetzt auch noch gewinnt, dann hat Union Berlin 20 Punkte und dann sind das nach Tabellenbereinigung 8 Punkte zwischen Platz 16 und Platz 15.
Ja, das wäre für Union super wichtig und dann haben wir einen ganz klaren Abstiegskampf. sind es nur 3 Teams.
Wollte ich sagen, dann spielen wir, dann haben wir einen Relegationsplatzkampf.
Ja, stimmt, ja.
Dann geht's nur um den Relegationsplatz und wer sich dahin rettet.
Ja.
Dann ist dieser spannende Abstiegskampf, der zwischenzeitlich mal prognostiziert wurde, hat sich dann so ein bisschen erledigt, weil Bremen hat sich stabilisiert, Union hat sich stabilisiert, Heidenheim hat nichts damit zu tun.
Gladbach.
Bochum auch. Dann geht's wirklich zwischen den dreien ums nackte Überleben und wer schafft es, das Duell gegen den HSV zu bekommen.
Ja, und dann 20 Punkte am 19. Spieltag für den Abstiegskampf ist ja schon nicht so wenig.
Finde ich auch, also du kannst es ja fast hochrechnen und in den letzten Jahren, also Stuttgart ist letzte Saison mit 33 Punkten auf den Relegationsplatz gekommen.
Ja, also es sind halt nur 13 Punkte und wenn du einen Punkt schließt, dann sind die da drüber.
Ja.
Aber zur Union, kennst du Andras Schäfer?
Ja, der Ungar.
Ich habe immer auf die Aufstellung geguckt, wer ist das?
Der war sehr, sehr lange verletzt.
Ja, der ist doch neu.
Nee,
ist nicht neu.
Der spielt schon seit 2 Jahren, ich glaube 22 ist der gekommen.
Ja, und das war sein 7. Spiel.
Ja, der war über ein Jahr verletzt. Ich glaube, Knie kaputt. Der arbeitet sich jetzt erst wieder ran. Der müsste 3,24 sein, der ist noch relativ jung.
Ja, 24.
Ja.
Ja, ist ja verrückt. Naja, aber haben wir so viel zum Spiel?
Nee, ich würde abschließend nur sagen...
Hollerbach schießt das Siegtor nach Vorbereitung von Schäfer.
Genau, und Hollerbach, seit der Stammspieler ist, unter Urs Fischer hat er gar keine Rolle gespielt. Jetzt spielt er und er ist gerade...
Das ist ein Faktor.
Der Faktor, der entscheidende Mann, das muss man so sagen.
Ja, und lass mich nochmal kurz schauen auf die Spiele in diesem Jahr von Union, seitdem Vogt da ist. Naja gut, gegen Bayern zähle ich jetzt mal nicht, aber kein Spiel verloren seit Vogt da ist, wenn man das Bayern-Spiel ausklammert.
Deutlich, deutlich stabilisierter.
Ja, genau. Also 0-0 gegen Freiburg, auch nur 1-0 gegen Bayern, was ja auch vollkommen okay ist, und 1-0 gewonnen gegen Darmstadt.
Ja.
Das ist gut.
Das ist sehr gut. Was auch gut war, war Fülle.
Fülle hat genetzt, ey. 3-mal. Bam, bam, bam.
Ja, Dortmund gegen Bochum ist das Abendspiel am Sonntag.
War sein erster Dreierpack.
Hätte ich ja auch sagen können. Aber erstmal noch, vor dem Dreierpack spielt Youssoufa Moukoko von Anfang an. Und da hat sich jemand gefreut hier am Tisch.
Ja, guck die Aufstellung, zack. Screenshot gemacht, gleich geschickt. Ja, geil, geil. Finde ich gut, dass sie es gemacht haben. Leider, also engagiert und gut gespielt. Leider ohne Torerfolg und auch ohne Assist. Aber trotzdem fand ich eine Bereicherung fürs Spiel.
Und es hat funktioniert. Also das, was wir eigentlich schon die ganze Saison sagen, dass man eine Doppelspitze mit Lukas Füllkrug mal ausprobieren sollte.
Ja.
Weil das spielerisch möglich ist. Hat funktioniert. Bochum war vielleicht auch ein guter Gegner, um das mal auszuprobieren.
Definitiv.
Aber es kann ein Mittel sein. Fülle macht seine 3 Tore. Und wieder ist es so, weil ich finde, Bochum macht ein gutes Auswärtsspiel. Aber Dortmund macht auch ein gutes Heimspiel. Und du.
Außer siehst, 2 Leute.
Außer 2 Leute. Ich wollte jetzt erstmal das Positive hervorheben. So habe ich es im Coaching gelernt, dass man erst positives Feedback gibt in einem Kritikgespräch und dann Nico Schlotterbeck basht.
Ne, Moment, Moment, Moment. Schlotti ist natürlich der Grätscher geil rein wie ein Stürmer. Weil ich weiß nicht, ob Alex Meyer, man kann es nicht sehen, man kann es natürlich auch nicht hören, ob er jetzt Torwart gerufen hat. Weiß ich nicht.
Ich sag aber, das muss ein Spieler vom Format, wie Schlotterbeck einer sein will, antizipieren.
Ja, aber das
sieht halt einfach grandios dumm aus, egal wie es
einmal entstanden ist. Viel interessanter, was macht Niklas Süle und Thomas Meunier davor?
Datteln.
Ja,
datteln ein bisschen.
Wenn du
ist aber auch, ehrlich, eine gute Pressing-Situation von Bochum. Also die sind halt da, gallig, und die sehen, also es ist einfach gut gescoutetes Pressing, weil du siehst...
Ja, da muss ich nicht viel scouten.
Ja, okay, aber du siehst, das ist gerade nicht so souverän. Da gehen wir jetzt mal drauf. Und hat ja auch geklappt.
Ja, ja, ja. Boah.
Vertrag läuft aus bei Thomas Meunier. Das sind seine letzten Spiele für den BVB. Und ich...
Wer Zeit.
Ich glaube, es ist keine zu bold Prediction mehr.
Ja.
Wenn ich mir vorstellen könnte, dass die Zukunft von Niklas Süle über den Sommer heraus nicht zwingend bei Borussia Dortmund liegt.
Ja, und da... Süle ist Kapitän... Oh nee, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Niklas Süle startet. Finde ich schade.
Ja. Du wolltest blank sehen, ne?
Genau. Finde ich bisschen schade.
hätte man vielleicht machen können, gerade in einem Spiel wie gegen Bochum. Andererseits würdest du dir natürlich auch Dortmund die letzten beiden Spiele gewonnen, noch schadfrei in 2024. Und wenn du dir den Lauf jetzt ein bisschen riskierst, würde wahrscheinlich dieses ganze Projekt mit Bender und Terzic und Sahin direkt wieder wackeln.
Ja, auch, aber ich glaube, dass Blank hat das auch geschafft.
Ich könnte es mir auch vorstellen. Was ich eben noch sagen wollte ist, du siehst bei Dortmund alleine durch die Anwesenheit von Jan Matzen, ja, sein einer Bock, den lassen wir mal, ja, passiert im Besten, hat er ja ausgebügelt.
Ja.
Direkt wieder. Und Jadon Sancho einfach so einen immensen Qualitätsanstieg, dass du viel mehr spielerische Lösungen hast. Und wenn du das, mein Paradebeispiel für Terzic funktioniert nicht so gut, war immer in der Hinrunde dieses Bochum-Spiel, weil du da auswärts als klar bessere Mannschaft auf die Idee gekommen bist, ich lasse Bochum das Spiel machen und stelle mich abwartend hinten rein. Und das sollte nicht der Anspruch des BVB sein.
Nee, absolut nicht.
Und davon ist der BVB jetzt ein bisschen weg.
Ja,
ich könnte mir vorstellen, dass mittelfristig ein Faktor dafür die beiden Co-Trainer sind, gerade Nuri Sahin, aber auch, dass gerade die Ansage ist, Sancho und Matzen spielen und wir lassen die Jungs einfach mal zocken, weil das tut uns gut.
Ja, Sancho hat ein super gutes Spiel gemacht. Der hat die Räume gerissen, der hat kluge Pässe gespielt, der hat in zweiter Situation das 1 gegen 1 gut aufgelöst und sich dadurch Räume verschafft. Das ist einfach ein Mehrwert für das Spiel von Dortmund, das siehst du einfach.
Das ist genau das, was in der Hinrunde oft gefehlt hat.
Ja.
Gerade gegen spielerisch schwächere Gegner, wo du eben diese Situation brauchst und wo du auch mal auf engem Raum eine 1 gegen 1 Situation auflösen musst, im Idealfall erfolgreich.
Ja. Witzig. Ja.
So ist der Sieg vollkommen in Ordnung. Inhaltlich noch was zum Spiel?
Ja, ich habe die. Hast du die Situation vom 2:1 vor Augen?
Das war das Kopfballtor von Füllkrug.
Ja.
Ja, habe ich.
Lange öffnender Diagonalpass.
Von Sabitzer?
Von Matzen. Matzen macht den Diagonalpass auf, welche Meinung, Malen. Das habe ich nicht im Kopf. Dann wird weitergespielt auf Sabitzer und Sabitzer schippt ihn in die Mitte.
Ja, genau. Den, ich meine den Pass von Sabitzer. Ja,
ja, ja, das, ich meine den Pass von Matzen. Weil der Pass von Matzen öffnet dir die Situation. So, hättest du da einen Schlotterbeck, ja, dann hättest du den Ball aus der Tribüne räumen müssen.
Aber es gibt ja Fußballexperten in Deutschland, die sagen, dass Nico Schlotterbeck der beste progressive Innenverteidiger der Bundesliga ist.
Ja.
Ich würde da auch widersprechen, aber das ist einfach nur, in Anführungsstrichen, ich gucke drauf und beurteile das für mich, ohne mir Statistiken anzugucken.
Ja.
Schwierig. Ah, schauen wir mal.
Nee, ansonsten, ja, Fülle macht noch das, macht das sein drittes Tor durch Elfmeter nach Vorbereitung und dann Foul an Beiner Gittens. Ja, solider Tag für einen Fülle, ne?
Ja, du sagtest ja schon, sein erster Dreierpack in der Bundesliga.
Und dafür auch ein Case für Spieler des Spieltags, würde ich sagen.
Hat einen sehr guten Case.
Wir haben noch einen Spieler, der drei Tore geschossen hat.
Aber aus dem Spiel
raus. Aus dem Spiel heraus.
Ja, das ist nämlich mein anderer Case.
Hat Fülle nur einen.
Ja, das war zwar stark, aber bei drei Toren aus dem Spiel
raus. Und gegen Leipzig.
Und gegen Leipzig, alles Argumente für Dennis Undav.
Ja, bin ich auch dabei.
Ja, ich hätte fast noch Kevin Müller von Heidenheim reingeworfen. Als Keeper, weil der einfach bockstark den Punkt festhält.
Ja, weißt du, wie viele Paraden er gemacht hat?
Habe ich nicht nachgeguckt.
Er hat aber, ich habe in den Zahlen Dings nachgeguckt, ich weiß nicht, wie viele, aber hat keinen Rekord geschafft und dafür ist er für mich auch raus damit.
Ist für mich total okay.
Drei Tore wiegen mehr als.
Und gerade im Spitzenspiel.
Ja, ja.
Ja, gehe ich vollkommen mit. Unser Spieler des Spieltags ist Dennis Undav. Angesichts der fortgeschrittenen Zeit und der NFL. Wollen wir gesondert in Ruhe nochmal über internationalen Fußball, Jürgen Klopp und Xavi Hernandez sprechen?
Meinst du nicht jetzt?
Ich hätte es heute tatsächlich für die Folge rausgelassen, weil da haben wir eine knackige Stunde.
Ja, ich habe noch einen Punkt.
Sechs Saves
sechs, für okay.
Kevin Müller.
Nur um das abzuschließen. Ich habe noch einen kleinen Punkt. Ich muss hier kurz mal. Ich habe noch einen.
Matanovic ist eine geile Sau. Das wolltest du doch sagen.
Ja, auch.
Der ist ein guter Mann.
Auch hier. Was macht denn hier mein Laptop da? Ich habe noch einen. Wer bin ich für dich?
Oh.
Hintergrund. Ich war in Südafrika, ne? Wie Link. In Kapstadt Quad fahren.
Ja. Und euer Vermieter war Darren Buckley.
Nein.
Ach, Mann. Arminia. Arminia.
Genau, Quad fahren. Und dann war da einer Typ aus Paris. Und dann hatte ich so einen Dortmund-Tanktop an und ein Shirt und so. Und dachte, ja, bist du Dortmund-Super? Ja, ja, okay. Ja, ich hatte erzählt, kennst du den Punkt? Ich so, nee, vielleicht habe ich noch ein bisschen falsch verstanden. Ja, er ist ein Freund von mir. Ich so, ja, wo spielt er jetzt? Ja, der spielt bei Punkt. Ich so, ah, okay, cool. Und jetzt musst du raten, wer es ist.
Bis jetzt weiß ich nur Punkt.
Ja, ja. Ja. Also, dieser gute Mann hat mal bei Dortmund gespielt.
Okay, gut. Ist mutmaßlich Franzose?
Vielleicht.
Mutmaßlich, ja.
Hat auch mal bei FC Sunderland gespielt.
Ja, okay.
Hat auch mal bei Baja Jixir gespielt.
Ja, okay. Ist das hier Lütterjeck?
Nee.
Okay, das war jetzt wild guess mit
Franzosen. Also ist kein Franzose? Kein,
ja,
Franzose?
Mit Franzosen, die man, ja.
Hat mal bei Real Sociedad San Sebastian gespielt.
Oha. Sind wir eher in den Nullerjahren? Oder sind wir in der Jetztzeit?
Ja, jetzt. Alles okay. Jetzt aktiver Spieler.
Ja, okay, ja.
Hört auf den Namen Adnan.
Adnan Januzaj.
Ja!
Oh Gott. Ja, gut. Ja, bei Menu hätte ich es wahrscheinlich dann gewusst.
Bei Sevilla? Menu habe ich ganz, Menu habe ich rausgelassen.
Ja.
Möglichst. Ja.
Gott, Adnan Januzaj, ja, der galt mal als The Belgium Messi.
Ja.
Ja, als Riesentalent. Ja. Halbes Jahr Dortmund, dann wurde die Leihe abgebrochen. Mhm. Das war nix.
Ja. Naja, und der ist, ich sehe hier gerade, der ist erst 28, ich dachte, der ist so
34.
Ja.
Ja, der hat mit 17, glaube ich, schon Premier League für Menu gespielt damals.
Ja. Naja.
So verlaufen Karriere manchmal.
Mhm.
Der ist jetzt irgendwo von Sevilla hingewechselt, aber ich weiß nicht,
wo. Nee, der spielt bei Sevilla.
Wieder? Okay, dann ist der Wechsel irgendwie nicht zurückgegangen, weil Sevilla ist ja eh alles in den Binsen.
Ja.
Die sind ja nicht mehr in der Europa League. Und
apropos Sevilla, hier Rakitic, Saudi-Arabien, habe ich hier bei X mal gesehen.
Hör auf, ich sag mal so. Mein Rakitic-Trikot wackelt gerade.
Wackelt. Ja. Ist kurz davor, in den Kamin zu fliegen.
Ja, wenn ich einen Kamin hätte, wär der schon an. Sagen wir es mal so.
Ja. Gut, in dem Sinne, Kickoff ist gerade bei der NFL. Müssen wir Schluss machen. Ich muss nach Hause.
Wir müssen heute mal ein bisschen eher Schluss machen. Internationaler Teil lassen wir heute angesichts der Zeit weg. Ich würde sagen, liken, folgen, kommentieren, Instagram abchecken, Folge bewerten, auch immer ganz cool. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr das bei Spotify unter der Folge jeweils tun. Und ansonsten, Matanovic, habe ich gerade gesehen, ist der dritte Treffer nicht gegeben worden. Dadurch hat er nur 2 Tore gemacht. Karlsruhe hat trotzdem gegen den HSV gewonnen. Heute ist ein guter Tag. Wir sind mehr. Wir sind euer Fußball-Podcast. Und damit sage ich reingehauen.
Ja, echt tschüss.